Ja, ich grüße euch alle im Namen Jesu. Wir haben noch schon viel erlebt im Gottesdienst. Ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt noch predigen muss. Wir haben so viele tolle Liedertexte gesungen. Und wenn wir das alles glauben, was wir heute Morgen gesungen haben, dann kommt es gut raus. Da werdet ihr mir sicher recht geben. Was ich toll an Gott finde, er liebt mich immer gleich. Also ob ich jetzt predige oder daheim im Bett liege oder am Sonntagmittag nach der Predigt Couchsurfen mache oder was auch immer. Gott liebt mich immer gleich. Und das gibt uns ja viel Sicherheit und viel Stabilität. Und mit dem möchte ich euch eigentlich segnen und euch auch zurufen. Gott liebt euch. Das wisst ihr, aber manchmal braucht man das sagen. Weil mir ist das die letzte passiert. Ich bin mit meiner Frau unterwegs gewesen in Lörrach. Und ich habe noch einen Krankenbesuch gemacht. Jemand von unserer Gemeinde lag dort im Krankenhaus. Und ich laufe durch die Stadt, wir haben uns dann getroffen in der Stadt, und ich laufe durch die Stadt und plötzlich kommt so eine Frau im mittleren Alter ganz zielstrebig auf mich zu. Das passiert mir eigentlich so gut wie nie. Kommt auf mich zu. Dachte, was passiert ist? Ich wollte schon, innerlich hatte ich mich schon vorbereitet, habe gesagt, ich bin zwar in Lörrach geboren, aber ich kenne mich nicht sonderlich gut in Lörrach aus. Also sie mich fragt, wo es irgendwo hingeht. Ich kann ihr sicher nicht helfen. Und da war eine riesen Menschenmenge und die kommt auf mich zu und sie sagt zu mir, ich soll dir sagen, Jesus Christus liebt dich. Also ihr seht, Pastoren haben das auch manchmal nötig, dass jemand sie wieder daran erinnert, dass sie dem Herrn, den sie bedienen, dass der sie von Herzen lieb hat. Aber es war spannend und ich möchte nachher auch nochmal Bezug nehmen in meiner Predigt dazu. Als ich den Predigttext für heute Morgen so ausgesucht habe, geht es eigentlich darum, um die Geschichte vom Josua, Josua 8, Vers 1, wo Gott zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Und wenn man so, was auch die Marion gesagt hat, wenn man die Nachrichten liest, man könnte sich ja fürchten. Wenn man mal das so auf sich einwirken lässt, was um uns herum passiert, was wir sehen, was wir hören, was wir vielleicht manches Mal auch erleben, könnte man ja auch Furcht kriegen. Aber Gott ruft dir und mir heute Morgen zu, fürchte dich nicht. In Josua 8, Vers 1 steht, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht und verzage nicht, nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in seine Hände gegeben. Und ich finde immer so spannende Geschichten von früher, was haben sie denn heute noch mit meinem Leben zu tun? Also ich stehe jetzt nicht in der Situation, dass ich eine Stadt erobern sollte, vielleicht im geistlichen Sinne schon eher, aber wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut. Und was mich in dem Buch Josua fasziniert, wir wissen ja, Josua wurde von Gott eingesetzt, er war gesalbt, war in die Lehre gegangen von Mose, das hätten wir auch gerne gemacht, so etliche Jahre mit Mose, mit jemand zu sprechen, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden darf. Und Josua stand ja immer da mit am Zelt der Begegnung. Das ist eine tolle Lehre. Und trotzdem finden wir im Buch ganz viele Male, dass Gott zu Josua sagen muss, fürchte dich nicht. Ist interessant. Und er ruft auch dir zu heute Morgen, fürchte dich nicht. Vorausgegangen war ja, wenn ihr die Geschichte kennt, die kennt ihr sicher alle, man hat grandios Jericho besiegt. Eigentlich mit einer Kriegslist, die für uns menschlich vielleicht keinen Sinn macht, jeden Tag einmal um die Stadtmauer rennen, nichts sagen, wieder nach Hause gehen, dann am Sonntag oder am siebten Tag siebenmal um die Stadtmauer rennen und beim letzten Mal Kriegsgeschrei loslassen. Heute wird man vielleicht dazu sagen, Lobpreis. Und dann fallen die Mauern ein. Und dann hat man so ein kleines Städtchen noch erobern müssen, das hieß Ai. Da hat man nicht mal Gott gefragt, was ist denn die Strategie, wie können wir das einnehmen. Ist immer gut, egal wie groß oder wie klein die Aufgabe ist, ist immer gut, wenn man vorher mit Gott redet. Und dann sehen sie da hinauf und kriegen einen auf die Mütze. Und dann kam der die Frage, ja, eigentlich waren wir auch Sieg vorprogrammiert. Wir gehen ins verheißene Land, nehmen alle Städte, alles Land ein, weil Gott ja mit uns ist. Ist Gott schwach geworden? Hat er doch nicht alle Macht? Vielleicht sind solche Fragen auch in Josuas Leben aufgetaucht. Und dann kommt Gott und sagt, brauchst du eigentlich nicht heule. Da hat einer Sünde, ist im Volk Israel. Ich kann euch nicht segnen. Und Da ruft er ihm zu, fürchte dich nicht. Wir wissen, das Wesen der Sünde kann sein, wir sind leichtsinnig geworden, wir denken, wir haben die Dinge im Griff. Ist dir auch schon so passiert, dass du gedacht hast, du hast es voll im Griff? So am Sonntagmorgen im Gottesdienst, am Montagmorgen in der Arbeit, ich habe alles im Griff und dann kommt irgendjemand und es läuft plötzlich nicht mehr so. Was auch uns zur Sünde verführen kann, kann ja die Lust oder der Egoismus sein, so wie es auch hier bei der Stadt Ai der Fall war. Der Achan hat ja gesündigt. Aber wir sehen auch im Neuen Testament, in 1. Johannes 2, Vers 16 steht, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Und in Josua 7, 21 steht, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber drunter. Und das, finde ich, die Geschichte bildet so schön ab, wie wir manchmal auch mit Sünde umgehen. Wir versuchen sie zu vertuschen. Und ich finde es einfältig, weil Gott sieht ja eh alles. Du kannst ja gar nichts vertuschen. Das erinnert mich so an die Geschichte, wie wenn die Eltern früher gesagt haben, jetzt ist aber das Licht aus, du musst morgen früh wieder in der Schule und du saßt unter der Bettdecke mit einem Taschenlämpchen oder mit was auch immer und hast gedacht, die Eltern blicken es nicht. Oder meine Eltern waren berufstätig, wir mussten als Jungs dann selber ins Bett und die Ansage war, um 8 oder um 9 ins Bett zu gehen. Du bist natürlich erst um 10 ins Bett gegangen, dann kam die Mama und hat gesagt, seid ihr alle rechtzeitig ins Bett? Und sagst ja. Dann hat sie das Bett angefühlt, nee, du bist noch nicht lange im Bett, weil es noch ganz kalt ist, also erzähl mir nichts. Und so hat es auch dieser Achan versucht zu vertuschen. Aber Sünde kommt unweigerlich ans Licht, früher oder später. Sünde hat Folgen für uns selber, wenn ich sündige, muss ich oft auch die Folgen von meiner Sünde tragen, auch wenn Gott sie mir vergeben hat. Die Sünde hat Folgen für meine Mitmenschen. Und wir wissen, die Bibel sagt, der Sündelohn ist der Tod. Einer Sünde, und wenn ich einmal gesündigt habe, folgt die nächste. Kennen wir auch als Kind. Wenn man einmal gelogen hat, ist es schwierig, nachher wieder das irgendwie die Wahrheit einzuhängen. Dann musst du vielleicht nochmal eine Lüge anhängen, so dass es nicht rauskommt, dass du gelogen hast. Aber was viel schlimmer ist, ich finde, die Sünde betrübt auch immer die Freude vom Heil. Sünde betrübt auch den Heiligen Geist. Die Lösung ist ja, das wissen wir alle, wir tun Buße. Dadurch wird das Verhältnis zu Gott bereinigt. Und durch, wenn ich Buße tue, kehrt auch wieder die Freude zurück. Und das ist ja auch die Voraussetzung für ein Leben mit Gott. Und Buße bedeutet ja immer, ich erkenn's und ich bekenn's. Und wir sagen ja so schön auch in unseren Grundkursen, Sünde ist Zielverfehlung. Also, wenn ich das Ziel verfehlt habe, wenn ich heute in Säckingen ins Auto gestiegen wäre und wäre statt nach Westen, nach Osten gefahren, dann wäre ich vielleicht über viele Umwege auch in Lage gekommen. Aber wenn ich es rechtzeitig gemerkt hätte, hätte ich umkehren dürfen. Und so ist auch mit der Sünde, wenn ich was erkenne und bekenne und Sünde Gott sage, dann darf ich auch, weil es Zielverfehlung ist, umdrehen, das richtige Ziel ansteuern. Und dann sagt Gott, wo das passiert ist, und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht, verzage nicht. Und dann wissen wir ja die Geschichte. Sie sind wieder gegen die Stadt Ai gezogen, sie haben den Hinterhalt gelegt, sind wieder vor die Stadtmauern gekommen, der König von Ai kommt raus, verfolgt sie, weil sie sich wieder zurückziehen. Dann stecken die Männer aus dem Hinterhalt, die Stadt in Brand, die Männer von Ai sehen das und dann setzt Josua auch zum Kampf an und sie gewinnen schlussendlich die Schlacht. Und das möchte ich uns heute Morgen auch zurufen, mit Gott dürfen wir siegen. Wir singen sogar einen Chorus, mit Gott können werden wir Sieger, nicht können, sondern werden wir Sieger sein. Und ich glaube, das können wir verstehen. Jeder, der mal Sport gemacht hat in einem Team, es macht viel mehr Freude, in einem Team zu sein, wo man gewinnt. Also ich kenne keine Mannschaft, die aufs Feld geht. Toll, heute kriegen wir wieder eine auf die Mütze, heute verlieren wir wieder. Wir kümmern uns nur daran, wie hoch die Niederlage wird. Ich habe leider in meiner Fußballkarriere in so einer Mannschaft gespielt. Da war vorm Spiel immer die Frage, wie hoch verlieren wir heute. Das macht nicht sehr viel Freude. Weil wir hatten nur minder begabte Leute in unserer Mannschaft. Aber ich möchte mal zu uns zurückkommen. Warum fürchten wir uns dann manchmal? In Philipper 4, Vers 13 haben wir heute schon gehört. Maren hat erzählt von Philipper 4, Vers 8. Und ist ein toller Vers, weil wenn wir es so machen, wir wissen ja, man braucht einen Filter, um Dinge zu reinigen. Und wenn wir diesen Vers aus Philipper 4, 8 als Gedankenfilter nehmen, dass wir nur das reinlassen, was gut, was ehrbar, was uns weiterbringt, reinmachen, dann kommt es gut in meinem Leben. Und in Vers 13 steht denn, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hier steht alles. Was bedeutet alles? Alles. Ohne Einschränkung. Wir wissen, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Und diesem Herrn dürfen wir ja dienen. Und das darf sich auch in unseren Gottesdiensten ja auch zum Ausdruck bringen. Wir dürfen von Jesus begeistert sein. Und wir können von Jesus begeistert sein, weil er uns errettet hat und erlöst hat. Das ist schon Freude genug, begeistert für ihn zu sein. Das zeigt mir, dass er mich liebt. Und wisst ihr, das Großartige an der Lösung ist, wenn ich mal sterbe, werde ich nicht von Gott getrennt sein und in der Hölle schmoren, sondern ich werde bei Jesus sein. Und das ist schon Grund genug, dankbar zu sein. Das ist schon Grund genug, begeistert für Jesus zu sein. Aber es gibt natürlich noch mehr. Wir wissen, unser Herr ist gut und sein Wort ist die Wahrheit. Und wir haben ein Fundament, welches ja unser Leben trägt. In diesem Sinne sind wir Fundamentalisten. Das stimmt, wir stehen auf einem Fundament, preis dem Herrn. Ich schäme mich für diesen Begriff nicht. Also ich bin jetzt kein Radikaler, der irgendwelche Kliniken ansteckt oder sonst was macht. Aber ich bin in dem Sinne Fundamentalist, dass Jesus mein Fundament ist. Ich denke, wir lieben das Segen. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht, warum, was sind denn so Ursachen, dass wir uns fürchten? Einmal ist es natürlich, wenn wir Angst haben. Angst impliziert natürlich auch Furcht, logischerweise. Ich habe da eine Geschichte gelesen, da war ein Afrikaner mal mit dem LKW unterwegs und dann hat es ja angefangen zu regnen und auf diesem LKW war auch ein Sarg. Der war leer und hat er gedacht, warum soll ich jetzt da auf der Pritsche nass werden? Ich lege mich in den Sarg. Unterwegs sind mehrere Leute zugestiegen und irgendwann öffnet sich der Sargdeckel. Ihr könnt euch die Reaktion vorstellen. Aus Angst sind die Leute runtergesprungen, weil sie gedacht haben, jetzt steht ein Toter auf. Ihr seht aber, Angst beeinflusst unser Leben. Auch manchmal Christen. Geplagt von Angst. Wir kennen das alles aus der Schule, Schüler, Lehrer. Wenn so die Pistolenfragen kamen vom Lehrer in einem Fach, wo du nicht gut drauf warst, da ist dir aus Angst nicht mal mehr eingefallen, was 2x2 ist. Angst lähmt, das wissen wir. Manche haben Angst vor Hunden, manche haben Angst vor Menschen, vor gewissen Menschen, die wechseln sogar die Straßenseite, wenn ihnen jemand begegnet. All diese Dinge. Und es ist doch schade, wenn wir von Angst geplagt sind. Und gibt's noch eine Geschichte oder eine Quizfrage? Glaubt ihr, dass eine Spinne 100 Kilo stemmen kann? Eine Spinne, 100 Kilo? Auflösung. Eine Christin saß in einem Gottesdienst, sah eine Spinne, rennt raus und springt auf einen Tisch. Ihr seht, was Angst bewirken kann. Die Spinne konnte 100 Kilo heben. Also die kleine Spinne konnte so viel auf den Tisch heben durch die Kraft der Angst. Was auch Furcht in uns auslösen kann, ist natürlich auch der Leistungsdruck. Viele Menschen sind ja geplagt in Beruf, in Schule, in Familie oder Gemeinde. Und jemand hat so formuliert, deine Handlungen sind das Fenster deiner Seele. Was du tust, zeigt, wer du wirklich bist. Wie ein Mensch denkt, so handelt er auch. Und wenn wir im Sieg leben, handeln wir auch wie Sieger. Und wenn meine Gedanken mit dem Wort Gottes erfüllt sind, sieht man das auch in meinem Leben. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Wer prägt uns? Was uns auch Furcht machen kann, sind die Erwartungen von anderen Menschen. Unsere Umwelt ist ja so geprägt von Erwartungen. Das fängt ja manchmal schon als mit den Babys an. Mein Sohn ist ja jetzt erwachsen, aber wenn ich manchmal das Vorrecht hatte, mit meiner Frau auf dem Spielplatz zu sein, und da waren Mütter mit Kindern. Was manche Kinder schon mit einem halben Jahr alles können, da schlagerst du mit den Ohren. Also so dieser Druck, was ein Kind alles können muss. Mich hat das immer genervt. Weil ich bin eigentlich eher ein Spätzünder. Und ich bin froh, dass meine Eltern mit mir Geduld hatten und auch der liebe Heiland. Aber so dieser Erwartungsdruck von Vorgesetzten, von Lehrern, von Mitmenschen, vom Ehepartner, von Geschwistern und manchmal hat auch die Gemeinde eine Erwartungshaltung an uns. Bei uns muss man ja fast 13 Jahre in die Schule gehen, damit wir in der Gesellschaft bestehen können. Der Staat hat Erwartungen und viele Menschen kommen da gar nicht mehr mit und viele Menschen können diesen Druck auch nicht mehr standhalten. Und dann verliert man die Motivation und wird auch reizbar. Und da Erwartungen können ja auch zu Perfektionismus führen und in der Folge dann zu Depressionen. Manche werden abhängig von Alkohol, von Medizin, von Drogen. Und dann kommt das Wort Gottes und sagt in Matthäus 11, 28, ich liebe diesen Vers, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich wünsche mir, dass wir das wirklich begreifen als Gemeinde Jesu, als Geschwister. Ich sage nicht, dass unser Leben leicht ist, aber mit Jesus wird es leichter. Ein Joch trägt man gemeinsam. Ein Joch, das Bild kennen wir, verbindet eigentlich zwei Ochsen. Also ich sage jetzt nicht, dass du und Jesus ein Ochse ist, versteht mich bitte richtig. Aber um bei diesem Bild zu tragen, die zwei, die unter einem Joch stehen, die tragen die Last gemeinsam. Und Jesus ist für uns auf der anderen Seite und trägt mit. Ist das nicht toll? Und aus diesem Grund kann man doch auch sagen, fürchte dich nicht. Und die Frage ist dann, warum auch nicht? Warum auch nicht? Warum sollte ich mich fürchten? Also ich brauche heute sicher nicht fragen, hat jemand schon mal Angst gehabt, hat sich schon mal jemand gefürchtet, hat sich noch nie jemand von euch gefürchtet. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl. Ein Punkt, oder wenn unser Leben Jesus gehört, dann ist ja die Bibel beschreibt es so im Epheserbrief, dass die Kraft, mit der Gott in uns wirkt, ist die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferstanden ist. Lass doch mal das auf der Zunge zergehen und lass es mal von hier reinfallen. Mit der Kraft, mit der Jesus auferstanden ist, wirkt Gott in deinem Leben. Da gefällt mir einfach der englische Ausdruck Supernatural Power. Ich finde das Wort gigantisch. Bei uns heißt es so übernatürliche Kraft, so wie wir halt Deutschen sind, so auf den Punkt gebracht. Übernatürliche Kraft, aber Supernatural Power, das ist doch ein super Wort. Aber mit der wirkt Jesus in deinem und meinem Leben. Und ich frage dich ganz ehrlich, wo liegt das Problem? Gott ist doch groß. Gott ist stark, Gott ist mächtig. Und überall, wo Gott hinkommt, auch in unserem Leben, verändern sich doch Dinge. Ich weiß nicht, ob ich es hier in Laos schon erzählt habe. Ich glaube schon, weil es mein Herz berührt. Wir sind ja so geprägt von, wenn wir lange in der Gemeinde sind, beten ist eine tolle Sache. Keine Frage. Und jeder von uns hat ein Gebetsbuch oder eine Gebetsliste. Da stehen dann gefühlte 100 Punkte drauf. Die legt man dann am Morgen, weil sich das als guter Christ hin, legt man vor Gott hin. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 5, Punkt 6. Also versteht mich bitte richtig, es ist gut, in Fürbitte für andere Menschen einzutreten. Aber eines habe ich begriffen. Manchmal sagt auch Gott, hey Thomas, leg mal den Zettel beiseite. Die Zeit, die stille Zeit, wie wir sie so schön nennen, die ist die Zeit mit mir und dir. Und ich habe mir das mal überlegt, was würde denn passieren, wenn Daniel und ich uns zweimal im Jahr treffen? Und ich hätte immer meine Liste dabei. 100 Punkte, wo es mir nicht gut geht. Der würde sagen, ich glaube, den Thomas lade ich nicht mehr ein, das ist so mühsam. Sondern wir freuen uns doch an der Begegnung, dass wir miteinander sprechen können. Und so geht es doch Gott auch. Und wisst ihr, ich liebe es, in der Gegenwart Gottes zu verweilen und einfach das nur zu genießen, wie Gott mich segnet. Zur Ruhe zu kommen und Gott in meinem Leben mich verändern zu lassen. Wisst ihr, wo Gottes Gegenwart hinkommt, verändern sich Dinge. Und wisst ihr, das, was der Daniel gemacht hat, wenn er Leute hier vorne aufruft, um mit ihnen zu beten, geht es ja darum, dass Gott eure Herzen berühren kann, dass die Gegenwart Gottes in euer Leben kommt und Dinge verändert. Um das geht's doch. Dass Gott, und immer wenn Gott irgendwo hineinkommt, geschieht Leben. Und wisst ihr, eins habe ich auch gelernt, Gott kann seinen Job gut. Der kann den super gut. Der kann den richtig, der ist wirklich gut drauf und das jeden Tag. Und er kann das super gut, was er macht. Und darum freue ich mich in der Gegenwart. Ich freue mich, wenn wir Lobpreislieder singen und einfach Gott zu erheben und ihm die Ehre zu geben und einfach merken, wie die Gegenwart Gottes auch in die Versammlung kommt. Und da passieren schon ganz viele Dinge, wenn wir Gott anbeten. Das ist einfach eine gute Erfahrung. Ein Punkt, lass einfach mal, wenn du dich nicht fürchten willst, lass einfach mal die Vergangenheit hinter dir. Wir haben alle in der Vergangenheit Dinge erlebt, die uns geprägt haben, die wir verarbeiten müssen. Manche beschuldigen ihre Eltern, weil sie dieses und jenes nicht getan haben. Aber das ist verschüttete Milch. Das können wir nicht mehr ändern. Lass uns lieber unsere Eltern segnen. Und Gott danken, dass wir das Leben bekommen haben. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben viel Schlimmes erfahren, da braucht es auch Seelsorge, da braucht es Begegnung mit Gott, aber wir dürfen die Dinge aus der Vergangenheit immer ans Kreuz bringen und sie Gott hinlegen und es vor Gott ausbreiten und wissen, dass Gott uns Erlösung geschenkt hat. Und wir können diese Dinge dann auch am Kreuz lassen. Da waren auch zwei Männer im Krankenhaus. Ich habe die Geschichte gelesen, habe sie ein bisschen abgeändert. Und der eine hat hinausgeschaut und beklagte sich, das Essen ist schlecht im Krankenhaus, die putzen nicht ordentlich. Es ist doch irgendwie ein schlechtes Leben. Der andere in der gleichen Situation hat auch aus dem Fenster geschaut und sagt, schau dir die Sterne an, sind sie nicht wunderbar. Es hat was mit unserer Einstellung zu tun. Was uns auch hilft, ist, wenn wir unsere Wunden nicht immer lecken. Es gibt ja Christen, die lieben es, ihre Wunden zu lecken, während andere für Jesus aktiv werden, für sich für den Herrn kämpfen und einsetzen. Manche müssen ja in manchen Ländern sogar ihr Leben riskieren. Wo stehen wir? Lecken wir unsere Wunden oder ziehen wir in den Kampf, sind für Jesus da und wollen, dass Jesus in unserer Generation zum Ziel kommt. Ich glaube, ich bin kein Prophet, wenn ich sage, dass es auch in der Stadt Lahr noch viele unerrettete Menschen gibt. Die brauchen uns. Die brauchen uns als Gemeinde Jesu. Die sie in Verbindung bringen mit der Kraft Gottes, die sie in Verbindung bringen mit der Liebe des Vaters, was wir heute Morgen auch besungen und gehört haben. Die einfach verändert werden, die erlöst, errettet und befreit werden. Wir wissen doch, Gott ist treu. Und ein sieghaftes Leben zu haben und keine Furcht zu haben, das ist eine Entscheidung. Ich möchte es nochmal an zwei Männern in der Bibel deutlich machen. Wir kennen alle den Daniel, das ist der aus dem Feuerofen. Der wurde ja aus, vielmehr seine Freunde vom Daniel, um es richtig zu sagen. Aber wir wissen, er war in der babylonischen Gefangenschaft. Er wurde ja auch aus seinem Umfeld rausgerissen. Vielleicht hat er beim Feldzug von den Babyloniern sogar Angehörige verloren. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Er wollte Gott dort, wo er ist, dienen. Und was war das Resultat? Daniel wurde ein gefragter Mann am Hof von Babylon. Er diente drei Königen. Er war ein wichtiger Mann, er war hoch angesehen. Und das aus seiner Einstellung und Haltung, ich möchte mit meinem Leben Gott dienen. Ich fürchte mich nicht, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Wir kennen die Geschichte vom David und Goliath. Der als Kind schon in die Kinderstunde geht, der hat sie fast mit der Muttermilch aufgesagt. Er weiß noch, dass er mehrere Kieselsteine hatte. Und wir wissen, dieser Goliath hat ja das Volk Gottes verhöhnt. Sobald er aufgestanden ist, hatten die Israeliten Angst und sind weggerannt. Und während 6 Wochen hat dieser Goliath immer wieder Israel in die Flucht geschlagen. Ich nenne das mal Einschüchterung. Vielleicht gibt es auch Dinge in deinem Leben, die dich einschüchtern. Und dann kam der David dazu, der kleine Hirtenjunge, und fragte sich, warum ist das so? Und er hat sich gesagt, ich bin bereit, gegen Goliath zu kämpfen. Das war seine Einstellung. Er hatte eine Glaubenshaltung. Er wusste, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich vermag diese Dinge durch Gott, der mich mächtig macht. Obwohl auch er gesehen hat, dass der Riese aufgestanden ist, hatte er eine andere Sicht. Er vertraute Gott. Und wisst ihr, mit Gottes Hilfe können wir eine andere Sicht von den Dingen bekommen. Ich weiß, wir alle kennen die Riesen in unserem Leben, aber bekommen heute Morgen auch eine andere Sicht. Deshalb, der Daniel hat was vom Ball gesagt, ich habe auch einen Ball mit eingepackt. Ihr kennt ja auch in der Bibel, dass Jesus uns auffordert, dass wir Sorgen ablegen sollen. Also Dinge, die uns Mühe machen, die uns Angst machen, dass wir uns Sorge machen, dass wir sie am Kreuz niederlegen. Werfen, oder Jesus sagt, werfet eure Sorgen auf mich. Und werfen bedeutet loslassen. Wenn ich ihm Daniel den Ball zuwerf, dann muss ich ihn loslassen. Oder? Sonst kann ich ihn nicht werfen. Und wie machen wir es Christen mit den Sorgen? Ich habe mal die Idee, die haben so diese Bälle, wo es einen Gummizug gibt. Wisst ihr? Dann werfen sie und wundern sich, dass der Ball wieder zurückkommt. Ich werfe ihn jetzt trotzdem. Danke, Daniel. Also wenn ich meine Sorgen wegwerfen will oder auf Jesus werfen will, muss ich sie loslassen. Und manche Christen können so schwer loslassen. Also, okay, könnt ihr machen, ist gut. Gute Idee, danke Daniel. Und dann bringen wir die Sorgen ans Kreuz. Dort gehören sie hin. Ja, das kann ich ja machen. Aber verstehen wir dieses Bild? Also wenn ich werfen, meine Sorgen auf Jesus werfen möchte, muss ich sie loslassen. Lass die Dinge der Vergangenheit los, was es auch immer sein mag, und gib sie Jesus. Und der vierte Gedanke, warum wir uns nicht fürchten brauchen, ist, wir sind wertvoll. Das sage ich euch auch nichts Neues. Aber wir brauchen es immer wieder, dass wir das uns sagen und wissen, hey, bei Gott sind wir wertvoll. Drei Gedanken dazu zum Schluss. Du bist von Gott gewollt, du bist von Gott geliebt und Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und der erste Gedanke, dass wir von Gott gewollt sind, macht deutlich, dass wir kein Produkt des Zufalls sind. Wir stellen uns doch manchmal auch die, vielleicht habt ihr die auch schon gestellt, warum wurde ich genau an diesem Tag geboren? Warum kam ich in diesem Elternhaus auf die Welt und warum lebe ich in dieser Generation? Keiner von uns wurde gefragt, ob wir das so wollen. Das ist einfach passiert. Und warum bin ich aus den 1000 Möglichkeiten der Genkombination gerade mit diesem Charakter und mit dieser Anlage ausgestattet? Aber die Tatsache, dass wir existieren, ist die Antwort Gottes. Dass er uns gewollt hat und er hat uns gewollt, wie wir sind. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich anders bin, hätte er mich anders gemacht. Und es gibt mir Sicherheit. Ist doch toll, oder? Dass wir wissen dürfen, hey, wenn Gott es anders hätte wollen mit unserem Leben, hätte er uns auch anders gemacht. Also wir sind kein biologisches Produkt des Zufalls. Ja, Gott kennt die Stunde unserer Geburt, er kennt unser Elternhaus und das hat er in seinem Plan festgelegt. Du und ich sind der Ausdruck unseres Schöpfers. Und du und ich sind hier, weil der Schöpfer es so wollte. Ich weiß, manchmal kommen sich Menschen auch alleine vor, aber die Bibel sagt in Jesaja 43, 1, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und hinter jedem Leben steht eine Absicht Gottes. Und wenn wir das immer wieder neu erkennen, dann gewinnt unser Leben auch an Bedeutung. Und der Wert eines Menschen liegt ja darin, dass Gott ihn liebt und auch in seiner Einmaligkeit. Du und ich, wir sind unverwechselbar. Man sagt ja, dass ich meinen Bruder sehr ähnlich gesehen habe. Manche Leute haben uns auch manchmal verwechselt. Aber wir sind trotzdem, waren grundverschieden in unserem Charakter. Unverwechselbar. Also die uns besser gekannt haben. Wir hatten so eine ähnliche Frisur. Oder keine Frisur, oder wie man es auch immer nennen mag. Und alles, was uns ja widerfährt, soll uns formen und auch zur Vollendung bringen. Der zweite Gedanke ist, du bist von Gott geliebt. Wir wissen ja, in unserer Zeit werden Menschen und Dinge, jeder Einzelne, eher als Sache behandelt. Man bekommt eine Nummer. Wir werden in unseren Betrieben nur danach meistens beurteilt, wie wir funktionieren. Man sieht uns manchmal vielleicht nicht mehr als Person, sondern nur noch als Arbeitskraft. Wir sind erfasst in Dateien mit Nummern. Aber der Wert von uns liegt daran, dass Gott uns persönlich liebt. Und das macht mich ruhig und das darf ich wissen. Gott misst mich nicht an meiner Leistung. Deshalb der erste Satz, egal ob ich was arbeite oder ruhe, Gott liebt mich immer gleich. Das möchte ich gerade all den Menschen zurufen, die so Lastkähne sind oder so die Arbeitstiere unter euch, die halt sich über das definieren, was sie leisten und tun. Das spiegelt uns ja die Gesellschaft auch wieder. Aber bei Gott ist es anders. Gott liebt mich. Und das ist doch eine befreiende Botschaft und der Kern vom Evangelium. Und gerade in der Bibel sehen wir ja, dass Gott besonders die Schwachen, die Ausgestoßenen der Gesellschaft liebt. Nicht nur die mediengerechten Superhelden. Für ihn sind Kranke, für ihn sind die Sünder und die Armen genauso wichtig. Jeremia 31,3, ich habe dich hier und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und was das Großartige ist, Gott ruft jeden persönlich mit Namen, nicht pauschal. Also eine persönliche Beziehung zu dir, frag mich jetzt nicht, wie das der liebe Gott macht, unser Vater im Himmel. Wir haben ja schon manchmal Probleme mit ein paar Menschen und Gott liebt jeden auf der Erde. Und der dritte Gedanke ist, Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Sich gerufen und sich berufen wissen, schenkt unserem Leben Sinn und Erfüllung. Ist eine wichtige Erfahrung für unser Leben. Wertet mein Leben auf. Ich komme nicht nutzlos vor, sondern Gott möchte mit mir was anstelle. Und diese Wertschätzung von Jesus kommt ja dadurch zum Ausdruck, dass er uns deutlich macht, dass er uns im Reich Gottes mitarbeiten lässt. Und wisst ihr, das ist für mich persönlich das größte Privileg und die größte Ehre, die Gott mir zuteil hat werden lassen, dass ich im Reich Gottes mitarbeiten darf. Das beschämt mich manchmal. Aber es ist eine Ehre für uns, dass wir mitarbeiten dürfen im Reich Gottes. Und ich finde es toll, dass Gott es so macht. Und Gottes Größe zeigt sich darin, dass er uns gewisse Aufgabe anvertraut. Und er gesteht sich das Risiko ein, seine Arbeit durch fehlbare Menschen erledigen zu lassen. Wir machen nicht nur Handlangerdienste, sondern wir dürfen verantwortlich Mitarbeiter. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, das sind wir Gott sei Dank, sondern auch seine Mitarbeiter. Und das Großartige ist ja das Wissen, er braucht uns nicht, weil er nicht alleine zurechtkäme, also Gott, sondern er besitzt die Größe, uns Mitarbeiter zu lassen. Und ich finde es auch klasse, dass er auch eure Kinder, eure Jugendliche mit dienen lässt im Gottesdienst. Finde ich echt toll. Und Gott ist der einzige Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter immer versteht. Immer ein offenes Ohr hat. Der nicht sagt, es ist jetzt 5:05, ich habe keine Sprechstunde mehr. Und Gott ist auch einer, der uns fördert und nicht überfordert. Und durch die Gaben, die er uns geschenkt hat, dürfen wir kreativ tätig werden. Und Ängste und Hemmungen dürfen wir überwinden. Und alles in seinem Namen und seiner Kraft heraustun. Wisst ihr, Gott stellt mir auch die Ressourcen zur Verfügung. Er sagt nicht, Thomas, mach mal, sondern Er hat mir Gaben und Talente gegeben und gibt mir auch Kraft durch den Heiligen Geist. Wenn dem nicht so wäre, würde ich heute Vormittag nicht hier vorne stehen, weil ich schaffe das nicht aus mir heraus. Ich möchte ja keinen frommen Vortrag halten, sondern ich möchte es. Gott wirkt an eure Herzen. Und das geht's ja. Und das kann ich nicht machen. Und Gott möchte unser Herz benutzen, um anderen zu lieben. Unsere Hände, um anderen Gutes zu tun. Unsere Augen, um die Nöte von den anderen zu sehen. Unsere Zunge, um Gutes zu reden und andere aufzubauen. Jetzt kriegt er noch eine Hausaufgabe von mir. Mach's doch bitte so, bevor du heute Abend ins Bett gehst. Nutz die Zeit und ermutige eine andere Person. Wisst ihr, wir in Deutschland haben eine ausgeprägte Fehlerkultur. Da kann 99,9 richtig sein. Wir sehen die 0,1%, die verkehrt sind. Wer schon mal das Vorrecht hat, ein Gemeindeprogramm zu schreiben, der weiß, von was ich rede. Du kannst 99,9 Sachen richtig gemacht haben. Du hast einen Zahlendreher drin, einen Namen verkehrt geschrieben, ein Datum nicht richtig geschrieben. Das sieht man. Und da bin ich auch angesprochen drauf. Lass uns doch andere Menschen sein, die andere ermutigen. Mir hat es mal geholfen. Ich glaube, Bill Johnson hat es gesagt. Sieh das Gold im anderen. Also, das Wertvolle im anderen. Danke, Marion, für diesen Vers aus Philipper 4, Vers 8. Gedankenfilter. Was lasse ich rein und was lasse ich denn auch wieder raus? Ermutig doch andere. Du brauchst mir über meine Fehler nicht so viel erzählen, die weiß ich zu Genüge. Aber es ermutigt mich sehr, wenn ich ermutigt werde. Im doppelten Wortsinn. Klar werden wir, wenn wir Menschen lieben, sie auf Dinge aufmerksam machen. Das ist doch gar nicht der Punkt. Aber wir brauchen die Ermutigung, deshalb liebe ich das prophetische Wort so. Wo ich ermutigt werde, wo Gott gute Dinge zu mir zuspricht. Und lass es doch in unseren Gemeinden so eine Kultur werden, wo wir anderen ermutigen, wo wir anderen Mut zusprechen. Und zum Schluss noch, jetzt dürft ihr schon durchatmen. Es gibt weitere Gründe, warum wir zuversichtlich sein können und ohne Furcht. Gott liegt viel an uns. Gott ist treu, Gott tut Wunder, Gott erhört Gebet. Wir dürfen zuversichtlich sein und ohne Furcht, weil Jesus der Retter ist, weil er auferstanden ist, weil er uns in seinen Dienst stellt, weil eine Belohnung auf uns wartet, weil wir unter Gottes Schutz stehen, weil Götzen uns nichts tun können, weil wir auf Gottes rettendes Handeln vertrauen können. Amen. Bis hierhin, mal Gottes Wort. Und ich möchte euch trotzdem noch einladen, wenn wir jetzt miteinander beten, dass wir auch mal all die Dinge ablegen, die uns so bedrücken, wie Leistungsdruck, falsche Erwartungen, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen, dass wir Sorgen auf wen werfen? Auf Jesus. Und dass wir das annehmen, dass wir wertvoll sind, dass wir von Gott geliebt sind und dass Gott mit uns Geschichte schreiben möchte. Amen, können wir aufstehen zum Beten. Und da möchte ich auch für eine Person beten, die sehr depressiv gestimmt ist. Und das möchte ich jetzt in mein Gebet auch mit einschließen, dass Gott dich berührt und Gott einfach auch. Also lass uns doch wie ein Chor miteinander beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser guter Gott bist. Wir danken dir, dass wir von dir geliebt sind, dass wir von dir gewollt sind, dass du mit uns Geschichte schreiben willst und dass wir all das andere ablegen dürfen. Unsere Furcht, unsere Angst, die Erwartungshaltungen, die Sorge. Herr, dass wir sie auf dich legen und dass wir immer alles zu dir ans Kreuz bringen dürfen. Ich danke dir, dass deine Kraft in uns wirkt und dass deine Kraft stark in uns ist. Und ich danke dir, Jesus, für deine Hilfe, für deine Gegenwart, für deine Stärke. Und danke, dass du uns ermutigst und dass wir uns vornehmen, auch andere Menschen zu ermutigen, dass wir das Gold in ihnen sehen und das, was sie von dir besitzen. Ich danke dir, Jesus, dass du auch das Wort heute dazu benutzen wirst, dass Leben verändert werde, dass Leben verändert sind. Und ich danke dir auch heute Morgen für deine Güte, für deine Barmherzigkeit und für deine Treue. Amen. Gottes Segen mit euch. Auch nochmal von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gerne nach La und bin gerne hier. Danke dem Leitungsteam. Daniel?